sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 92. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern habe den lieben Wulf mit dabei.
Guten Abend.
Uns erwartet heute quasi ein nicht mehr Doppelspieltag. Es fehlt jetzt quasi eine Folge, die wir zeitlich einfach nicht geschafft haben. Deswegen haben wir jetzt zwei Spieltage in einem. Und dementsprechend müsst ihr jetzt zum nächsten Freitag keine neue Folge erwarten, sondern wir haben beide Spieltage wirklich in eine Folge gepackt. Starten wir aber mal mit einer Kontroverse, die in der letzten Woche so ein bisschen herumging. Es geht um Indie 11. Die haben nicht nur Geburtstag gefeiert, sondern da gab es auch ein paar verschiedene News, über die wir, glaube ich, unterschiedliche Standpunkte haben. Worum geht's denn?
Also letzte Woche hatte Indie 11, das USA Championship Team, ihren 11. Geburtstag gefeiert. Und an diesem 11. Geburtstag kamen zwei News raus, bittet wir eine News und eine Pressekonferenz. In der ersten News wurde bekannt, dass das neue fußballspezifische Stadion, das ja letztes Jahr ganz groß angekündigt und auch den Grundstein gelegt bekommen hat, in dem der Club und die Stadt gemeinsam investieren, nun wahrscheinlich nicht mehr realisiert werden kann, da sich die Stadt komplett daraus zurückgezogen hat. Und einige Stunden später gab es eine Pressekonferenz vom Bürgermeister der Stadt, der ganz stolz verkündete, dass er eingeladen war bei der MLS und dort auch in Manhattan zu Gast gewesen ist, um zu besprechen, ob es denn möglich wäre oder wie es denn möglich wäre, die MLS nach Indianapolis zu kriegen. Und die Meldung, dass der Bürgermeister oder generell die Stadt daran interessiert ist, hat doch für sehr viel Unruhe gesorgt. Also sowohl bei den Indie-Fans als auch in der USL komplett.
Auch bei Wulf, wie man feststellen konnte, weil die Meldung von dieser Pressekonferenz kam kurz nachdem wir aufgenommen hatten. Und er schrieb dann, ob wir noch einen Teil schnell dazu aufnehmen wollen. Ich sehe das allerdings ein bisschen gespaltener, weil nur weil ein Bürgermeister einen Termin bei der MLS hatte, heißt es nicht, dass Indy jetzt sofort stirbt und da jetzt bald ein MLS-Club einzieht. Sondern eigentlich heißt es nur, ja, die MLS hat mal wieder mit jemandem gesprochen. Ob da aber irgendwas passiert, ist dann eine ganz andere Frage. Weil die MLS ja schon mit verschiedenen Bürgermeistern gesprochen hat und auch mit verschiedenen Städten immer wieder mal im Kontakt ist, weil sie natürlich auch ein Interesse haben, sich erstmal noch, also sie wollen ja noch ein wenig weiter expandieren, nicht mehr so sehr, aber ein paar Clubs sollen es ja noch werden. Und dementsprechend sind sie da durchaus noch auf der Suche. Allerdings, und deswegen sehe ich das Ganze noch ziemlich entspannt, braucht es dafür verschiedene Bedingungen. Und eine der wichtigsten Bedingungen ist, dass es einen Owner geben muss, der bereit ist, oder einen Investor, der bereit ist, einen Club zu finanzieren. Und was muss ein Club bringen, um in der MLS spielen zu dürfen? Mittlerweile ist es eine dreistellige Millionensumme, die ein MLS-Club auf den Tisch legen muss oder die ein potenzieller neuer MLS-Club auf den Tisch legen muss, um in die MLS kommen zu dürfen. Ich meine mich zu erinnern, beim letzten waren es 200 Millionen Dollar. Heißt, du legst erstmal eine dreistellige Millionensumme auf den Tisch und hast zu dem Zeitpunkt aber weder ein Stadion noch überhaupt einen Club, sondern einfach nur quasi den Schein, okay, du darfst ein MLS-Team haben. Das sehe ich ehrlich gesagt in Indianapolis noch nicht, dass es da einen potenziellen Owner gibt, der bereit ist, so viel Geld zu investieren, um dann einen Club zu installieren. Deswegen sehe ich es noch sehr entspannt.
Ich meine, San Diego hatte irgendwie 500 Millionen und davor waren es diese 200 irgendwas.
Ja, hatte ich auch überlegt, ob es nicht sogar 500 Millionen waren.
Aber ja, also ich stimme dir auch zu. Die Grundthematik ging ja eher darum, dass wenn das realisiert wird, was ja Bürgermeister und Co. natürlich auch als Planung haben, dass es dann eben das Problem sein wird. Weil dann eben zum einen natürlich das Stadion, was ja eben sich jetzt die Stadt zurückgezogen hat, wenn es denn gebaut wird, natürlich nicht für Indy verfügbar ist, sondern für das MLS-Stadion oder die MLS-Mannschaft. Und B, der Hauptpunkt natürlich, sobald Indy, also Indianapolis, ein MLS-Team bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Indy 11 stirbt. Einfach mit Blick, was einfach in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren immer passiert ist, wenn die MLS sich in eine Stadt oder eine Region gesetzt hat, wo es bereits Profiteams gab, die eben nicht in der MLS, aber halt in der USL gespielt haben. Und das war so die Hauptthematik, weil ich sag mal so, es kam schon ein bisschen absichtlich vor. Am Tag des Geburtstages von Indy 11 die Meldung zu machen, dass A, das Stadionbauprojekt, was ja auch die ganze Stadt mit befürwortet, weil da ja ein ganzer Rattenschwanz an quasi öffentlich wichtigen Gebäuden dazu hängt, gecancelt wird und dem bekannt zu geben, yo, wir wollen ein MLS-Team haben, das fühlte sich halt schon wie ein Arschtritt an. Und mit Blick eben auf die mögliche Zukunft, wenn MLS kommt, könnte es höchstwahrscheinlich das Ende sein von Indy 11. Und das war die Hauptproblematik. Dass aktuell noch nicht viel greifbar ist, weil es ja erstmal der erste Schritt ist, um das Team zu bekommen, ist natürlich schon klar. Aber halt mit Blick auf dem, was sonst passiert, wenn die MLS kommt und es jetzt nicht im Sand verläuft, dann war es das für Indy.
Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht mal glaube, dass das jetzt pure Absicht oder Kalkül war, das am 11. Geburtstag von Indy zu machen. Das war vielleicht einfach Zufall. Und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob tatsächlich die beiden Zusammenhänge wirklich oder die beiden Punkte wirklich zusammenhängen. Also der Stadionbau und der Termin bei der MLS. Das kann natürlich zusammenhängen, wir wissen es nicht genau. Es kann aber auch sein, dass das zwei völlig unterschiedliche Prozesse sind, die nur zufällig in einem sehr nahen Zeitspektrum zusammen aufgetaucht sind. Thema Stadionbau. So ein Stadion zu bauen, ist halt auch unfassbar teuer. Und das muss sich eine Stadt auch erstmal leisten können. Und ich vermute, dass es dann auch irgendwann aufgefallen ist, dass sich eventuell die Stadt so einen Stadionbau gar nicht leisten kann und sich deshalb zurückzieht. Und ja gut, den Termin hatten wir ja jetzt schon. Deswegen, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Situation tatsächlich so kritisch ist. Sollte natürlich irgendwann ein MLS-Team nach Indianapolis kommen, dann in der Tat wird es wahnsinnig schwierig für Indy. Aber bis dahin sehe ich es ehrlich gesagt noch ziemlich entspannt, weil die MLS schon mit so vielen Städten gesprochen hat und so viele Pläne schon hatte, was sich dann nie so richtig verwirklicht hat.
Wir könnten eine kleine positive News nehmen, die ja relativ frisch ist.
Na dann, sei der positive News-Überbringer.
Tim Howard wurde in die quasi nationale Hall of Fame des Fußballs quasi aufgenommen. Der ist ja nicht nur US Men's National Teams Legende und auch in der Premier League lange ein Vorreiter für die Spieler und Fans gewesen, sondern ist ja auch Sportdirektor von Memphis 901. Und er wurde eben jetzt oder die Tage schon bekannt, dass er am Wochenende in die Hall of Fame aufgenommen worden ist, der USA. Und das schon mal Glückwunsch, würde ich sagen, an Tim Howard.
Ansonsten gibt es auch noch eine weitere kleine News, die dich natürlich besonders freuen wird. Du kannst jetzt gleich einen kleinen Werbeblock einbringen. Es gibt ein neues Branding für das künftige Main-Team. Erzähl uns doch mal, was erwartet uns in dem neuen Branding?
Also letzte Woche Samstag, kurz als Fakt für uns war das der 27. April, für euch wäre es dann schon quasi 2 Wochen der Samstag, hatte das damalige USL to Portland, also in Maine Portland, eben bekannt gegeben, oder dass es an diesem Tag diesen Brand-Release-Tag geben wird. Und es gab vor Ort eben die Bekanntgabe, wie das Team heißen soll und natürlich auch das Logo. Und vorher war nicht viel bekannt. Es gab ein paar Gerüchte, dass das Team vielleicht Portland United heißen würde, weil quasi im Zeitraum davon eine neue Firma gegründet worden ist, die da irgendwie auch verwurzelt sein könnte. Und ich war auch ein bisschen besorgt, weil ich finde diesen neuen US-Fußballweg mit langweiligen Namen äußerst unschön. Und dann gab es eben dieses Event vor Ort, was leider nicht übertragen worden ist. Es hieß gerüchteweise, soll es auf Instagram übertragen werden sein oder worden sein. Es gab nie wirklich einen Link dazu, angeblich gab es das. Anyway, dann wurde der Name gedroppt und das Logo. Und das Team aus Maine heißt Portland Hearts of Pine. Also quasi das Herz der Pinien. Und ich muss zugeben, ich mag den Namen sehr, weil klar, es hat jetzt erstmal vom Namen her nicht viel mit Fußball zu tun. Es passt aber auch in Kombination mit dem Logo halt perfekt zum Club. Denn Portland in Maine, klar, muss im Namen stehen. Die Pinie oder die weiße Pinie ist ja der Staatsbaum von Maine und einfach sehr wichtig. Die Stadt selbst ist auch als Waldstadt bekannt. Das heißt, mit dem Natur-Branding zu gehen, ergibt halt Sinn. Und das Logo an sich finde ich schon mit eins der hübschesten Logos, das wir in den letzten 5 bis 10 Jahren hatten. Das wäre so ein ganz kurz meine kurze Meinung. Wie sind deine?
Was mir gerade aus deutschsprachiger Sicht aufgefallen ist, Hearts of Pine, Harz könnte ja auch der Baumharz sein. Also zumindest phonetisch eine schöne deutsche Doppeldeutung, im Amerikanischen natürlich nicht so. Ist ja ein interessanter Name, aber also ich finde ihn jetzt weder super krass, noch finde ich ihn irgendwie schlecht. Ich bin da sehr neutral. Das Logo finde ich ganz nett und ja, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich hörte aber, da gibt's einen Podcast, kann das sein?
Ja, ich habe ja schon im frühen März meinen neuen Solo-Podcast gestartet. Nachdem ich ja meinen englischen Podcast über RGV halt beerdigen musste, habe ich dann eben schon da entschlossen, mich Maine zu widmen. Und da gab es jetzt natürlich nach dem Brand Release eine neue Folge, in der ich natürlich meine ausführliche Meinung zum Logo und zum Namen bekannt gegeben habe, aber auch natürlich besprochen habe, wo das Team spielen wird, was man über das Stadion wissen muss oder wie auch die Größe und die Qualität einzuschätzen ist. Und ich habe auch tatsächlich auch so ein bisschen die ersten Verpflichtungen bekannt gegeben. Wobei wir da natürlich noch nicht über die Spieler reden, sondern über die quasi Verantwortlichen. Und das war so ein kleines, könnte man sagen, Update-Völkchen. Und in Zukunft, aktuell arbeite ich weiterhin hinter den verschlossenen Türen an den nächsten Interviews mit lokalen Main-Clubs und Verantwortlichen, um den Podcast noch zu bekommen.
Dieser Podcast ist so heiß, da kommt direkt die Feuerwehr.
Es fährt ständig irgendwas vorbei. Nein, aber wer Englisch mag und Englisch halt auch wirklich gut spricht, dem kann ich den Podcast nur empfehlen. Und der heißt Fallen Leaves, The Maine Podcast. Und ich habe die Folge auch neulich bei uns auf Box2Box Twitter verlinkt. Also ihr findet das wahrscheinlich sehr schnell. Oder ihr findet mich eh auf Twitter, dann habt ihr auch da den Link. Das heißt, ihr werdet es finden, wenn ihr es sucht.
Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine kurze Pause und dann widmen wir uns mal den Spielen der letzten und aktuellen Woche. Da gab es ja durchaus interessante Partien. Und wir reden jetzt noch nicht mal von Partien, die 6:0 endeten, sondern wir haben uns die wirklich interessanten Partien angesehen. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt mal tiefer in die USL League One. Dort gab es in der vergangenen Woche in der League One als solches gar keine Spiele, weil der Jägermeister Cup gestartet hatte. Allerdings war das eher ein Elfmetertraining. Viele Partien endeten mit einem Unentschieden, vor allem sogar auch mit einem 0-0. Deswegen wollen wir darüber gar nicht so sprechen. Vielleicht in der nächsten Runde wird es dann interessanter, wir werden sehen. Aber es gab eine Partie, die deutlich überrascht hat und über die wir sprechen müssen. Die hat jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden. Und das war Madison, die zu Hause gespielt haben und Greenville empfangen haben. Greenville, Platz 1 in der Tabelle, Madison, relativ weit unten. Wenn ich so anmoderiere, ist natürlich klar, da ist irgendwas passiert, was erwähnenswert ist. Generell erstmal, wie fandst du die Partie?
Unterhaltsam, aber es zieht sich so ein bisschen durch die komplette Aufnahme heute. Es gab Torhüter, die vielleicht mehr im Tor bleiben sollten, als rauszugehen. Und Fernschüsse werden immer noch viel zu häufig genutzt im Vergleich zur Trefferquote. Und das blieb auch in der Partie hängen. Also Torhüter, die ein bisschen blöd aussahen und ja, Torchancen, die man hätte besser machen können, wenn man nicht aus 80 Metern Entfernung schießt.
Ja, das zieht sich ja gefühlt durch jeden Spieltag. Das hört ja gar nicht mehr auf. Das Spiel fängt recht schnell mit einem Tor an. Nämlich bereits in der ersten Minute. Der Ball geht erstmal hin und her und so ab der 45. Sekunde in etwa fliegt er dann Richtung Strafraum von Greenville. Und auch da kurze Pässe untereinander und letztendlich ist es Wolfgang Prentice. Wie spricht man denn Wolfgang auf Englisch aus?
Wolfgang wahrscheinlich.
Wie auch immer. Er bekommt den Ball. Auch wieder über einen kurzen Pass innerhalb des Strafraums und kann ihn dann einnetzen. Weshalb die Gastgeber schon in der ersten Minute in Führung gegangen sind. Könnte also eine recht heiße Partie werden.
Da die Partie doch erst zum Ende richtig spannend geworden ist, dachte man sich, wer braucht schon Highlights? Wir können ja mal eben bis fast zur zweiten Halbzeit vorskippen. Und so fiel die erste wirklich relevante Szene, ja, knapp kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, denn es gab nämlich einen Foul-Elfmeter für die Gäste aus Greenville, der auch dann zum Ausgleich verwandelt worden ist.
Man muss aber auch dazu sagen, wenn es gar keine Highlights über diesen langen Zeitraum gibt, dann weiß man auch, was in dieser Zeit passiert ist. Ein wahrscheinlich nicht Angriffspakt, der ist dann aber irgendwann aufgekündigt worden. Es sind noch ein paar Tore gefallen. In der zweiten Halbzeit beispielsweise gibt es einen hohen Ball in den Strafraum. Und dann kommt jemand ins Spiel, über den haben wir schon das ein oder andere Mal gesprochen, nämlich Shipman. Der ist Torhüter bei Madison und verzögert, ob er den Ball jetzt irgendwie rausboxen will oder nicht. Er zögert die Hand oder die Faust vorzunehmen. Und das ist ein Fehler, weil dadurch nämlich der Ball an ihm vorbeifliegt. Er verpasst ihn richtig ungünstig. Und Leonardo Castro ist derjenige, der ihn bekommt und dann in Ruhe einnetzen kann. Leider mal wieder eine Aktion von Shipman, die auffällt.
Kann ich nur so unterschreiben. Also wenn man rauskommt als Keeper, sei es bei einer Flugparade, sei es bei einem quasi, ja, Abblocken eines Schusses, sollte man ihn schon sicher haben. Und das halt sehr ungünstig aus. Also einen hohen Ball rauszukommen, vorbeizufausten, dann erstmal wie die Kuh beim Donald zu gucken, wenn Castro den Ball quasi schon hat, um dann ins leere Tor zu schießen. Da sah unser ex-philippinischer Nationalspieler mit deutschen Wurzeln nicht wirklich gut aus.
Es gab danach noch einen Elfmeter. Wieder aufgrund eines Fouls im Strafraum. Dieses Mal für Forward Madison. Und also ja, das Foul war ein Foul, war aber auch jetzt nichts Dramatisches. Und Chaney ist derjenige, der es dann verwandelt. Recht unspektakulär.
Dann gab es so eine kurze Phase in der 60. bis sagen wir mal 67., 68., in der beide Mannschaften einige Chancen hatten, diese aber liegen ließen. Am Beispiel von Madison, in der 62. gab es eine Flanke in den Strafraum von Greenville. Chaney springt hoch, kriegt den Ball durchaus ganz gut. Allerdings erwischt er den Ball nicht perfekt mit einem Kopfball aufs Tor, sodass der Ball an den Pfosten und von dort rausgeht. Und das war in der, würde ich sagen, in der Phase noch die beste Szene von Madison. Der Rest ging dann eher an Greenville, wo du dich auch ein bisschen gewundert hast.
Es gibt in dieser Phase auch eine Szene, die viele Leute schockieren wird. Vielleicht fällt sie nicht sofort auf, aber wer es sieht, der wird einmal kräftig die Luft anhalten und hoffen, dass die Zeit stehen bleibt. Es passiert etwas fast schon Dramatisches, wie manche sagen würden. Auf den Zuschauerring läuft ein Zuschauer, der offensichtlich gerade am Getränkestand war und sich dort mit einem Kaltgetränk und Essen versorgt hat. Er will wieder zu seinem Platz zurück, ist aber dadurch, dass er ein Bier in der Hand hält und in der anderen Hand etwas Essbares, nicht der Allerschnellste. Ein anderer Zuschauer ist ein bisschen schneller unterwegs und rempelt ihn von hinten an. Und daraufhin wird das Bier verschüttet. Nicht viel, aber es wird verschüttet. Dramatische Szenen. In einer Phase, in der, ein paar Chancen passiert sind, aber nicht viel passierte. Toller Satz.
Mal, wenn man bedenkt, dass es in den USA gerne mal ein Stadionbier irgendwie 10, 12 Dollar kostet oder mehr, ist es wirklich dramatisch.
Das Interessante an der Szene war ja vor allem sein Blick. Man hat gemerkt, es hat ihn gerade sehr genervt. Das war mit Sicherheit kein 2-Dollar-Bier, sondern es war Gewiss, teurer. Gut, kommt drauf an, von welchem Team er Fan ist. Wenn er Fan von Forward Madison ist, dann soll er trotzdem noch positiv nach Hause gegangen sein. Denn es fällt noch ein Tor. In der 92. Minute. Und sie können bereits an der Mittellinie etwa sich den Ball schnappen und bis zum Strafraum laufen. Dort gibt es dann den klassischen Querpass. Der erste Madison-Spieler lässt den Ball einfach durch zu seinem Hintermann. Und sein Hintermann ist Juan Galindez und der kann mit ordentlich Kraft den Ball dann ins Tor bringen, sodass sie dann tatsächlich in der Nachspielzeit das Spiel gedreht haben und 3 Punkte zu Hause behalten. Und wir hoffen natürlich, dass der Bierfan oder der Bierfreund auch Fan von Forward Madison war, damit auch er noch einen guten Tag hatte.
Was ich noch ganz drollig fand, dass die Einwechslung von Juan Galindez auch als Highlight reingeschnitten worden ist. Es war in der 78. Minute und hat dann noch das Siegtor geschossen. Aber wenn es dann schon noch ein Highlight ist, dass der Stürmer gewechselt hat, fand ich irgendwie ganz drollig. Aber ja, ich würde sagen, unterm Strich kann man es auch durchaus verdient sehen, denn Madison hatte 14-8 Schüsse und 5-2 Torschüsse. Und wenn Greenville mehrere Dinge aus kurzer Distanz am Tor vorbei oder übers Tor nagelt, dann dürfe sich nicht beklagen, dass irgendwann auch mal ein Ball ins eigene Tor fällt.
Ich überlege, ob wir jetzt kurz über eine Partie sprechen wollen, wo auch der Torhüter nicht besonders positiv aufgefallen ist. Das ist dann zwar ein wenig außerhalb der Reihenfolge, aber passt zum Thema hervorragend. Es geht nämlich in die USA Championship. Dort gab es ein Spiel zweier Teams, über die wir des Öfteren schon gesprochen haben, aber die recht unterschiedlich gewertet werden, nämlich Memphis gegen Tampa Bay. Auch in dieser Partie gibt es einen Torhüter, der halt mehrfach auffällt. Vielleicht nicht ganz positiv. Tampa hat Möglichkeiten. Tampa hat Chancen, die aber nicht genutzt werden. Was aber ihr größtes Problem ist, ist, dass sie hinten extrem anfällig für Fehler sind und sich damit auch viele Chancen kaputt machen. Und was auch auffällt, sie sind teilweise sehr unkonzentriert und lassen Situationen überhaupt erst zu, leicht zu verhindern wären. So ganz allgemein gesagt.
Gehe ich tatsächlich auch mit. Und das war ein bisschen, überraschend, muss ich zugeben. Man bedenkt, Tampa war, kann man schon mal sagen, ungeschlagen bis zu diesem Spiel. Und ich würde sagen, das haben sie sich hier auch wirklich selber zuzuschreiben, dass das nicht länger so gelaufen ist.
Ein Fall von Nicht-Konzentration ist schon in der 11. Minute. Und dort ist es in dem Fall nicht Ted Lasso, sondern Forrest Lasso, der negativ auffällt, indem er sich eine rote Karte holt. Durch eine Notbremse, aber ehrlich gesagt, ja, der Spieler wäre vielleicht durch gewesen. Allerdings, beide sind auf gleicher Höhe und er zieht ihn dann, ich glaube, es war kurz vorm Strafraum, zieht er ihn dann, sodass sein Gegenspieler fällt und es eindeutig die Notbremse ist. Sehr unnötig zu dem Zeitpunkt. Also, wie gesagt, nach 11 Minuten.
Vor allem als sehr erfahrener Innenverteidiger, der auch MVP der Liga oder der auch Verteidiger-MVP schon gewesen ist, in den quasi sehr guten Jahren von Tampa davor. Ein sehr erfahrener Mann, eher doof, aber klar, du willst ja auch irgendwie das Tor verhindern. Das heißt, du hattest auch nicht die größte Wahl, nicht einzugreifen. Unterm Strich ziemlich dumm, denn so bist du mal eben fast das ganze Spiel in Unterzahl und das als Gastmannschaft.
Ja, genau. Deswegen ja meine Überlegung. Vielleicht ist es an der Stelle besser, nicht in das Foul zu gehen. Klar, ihn zu stören, damit er nicht in Ruhe spielen kann, ist ja ohne Frage. Aber wenn du in der Situation das Foul begehst und dann vom Platz fliegst, dann ist halt quasi der Rest deiner Mannschaft das komplette Spiel über in Unterzahl. Und das schadet am Ende vielleicht sogar mehr, als wäre da vielleicht doch ein Tor entstanden. Wir wissen es nicht. Allerdings hat es halt auch nicht lange gedauert, bis dann tatsächlich ein Tor gefallen ist. Nämlich nur bis zur 19. Minute. Und dort zeigt sich auch so wieder die Unkonzentration. Klar, ihr Innenverteidiger ist raus. Man musste da dann kurzfristig wechseln, man musste nochmal kurzfristig umstellen, ohne Frage. Aber was Tampa macht, ist quasi gar kein vernünftiges Verteidigen. Sie stochern so ein bisschen herum, versuchen die Angreifer im Strafraum abzuhalten, da ein Tor zu machen. aber dieses Herumstochern ist einfach komplett effektivlos. Und letztendlich ist es Marlon, der sich den Ball nach etlichen Versuchen von Memphis dann schnappt und ins Tor senken kann. Das war wirklich keine Verteidigungsleistung von Tampa.
Gehe ich mit. So eine ähnliche Szene müsste ich auch zu Jordan Farr sagen, dass sich nur wenig später abgespielt hat. Denn zuerst sah er eigentlich ganz gut aus, als er in der 21. einen Fernschussschlenzer von Lapa halten konnte. Nur um dann 2 Minuten später mal wieder Kopfschütteln zu verursachen. Denn Memphis hatte einen Konter und Jordan Farr war ja viel zu weit aus dem Strafraum oder aus einer Box raus, rennt noch rechtzeitig zurück, denkt er zumindest, kriegt den Ball an dem linken Strafraumrand, zieht ihn in die Mitte, wo Fernando frei steht. Farr ist noch nicht ganz zurück in seinem Tor, ist aber wenigstens schon anwesend und Fernando lupft dann den Ball über den Keeper rüber. Das Problem ist, Farr steht nicht wirklich richtig, wirkt auch nicht sonderlich stabil, geht ein bisschen in die Hocke und über die quasi gesenkte Schulter fliegt dann der gelupfte Ball ins Tor zum 2-0 für Memphis. Ohne was schon mal von später vorwegzunehmen, auch hier wieder mein Mantra. Wenn du als Keeper quasi offensiv mitspielen willst, als nennen wir mal dritter Verteidiger, spiel auch wirklich gut mit. Denn unnötig rauszugehen, dann viel zu langsam zu schalten, kostet halt echt viel Mühe und auch natürlich mögliche Torgefahren. Und ich würde sagen, das Tor, so unspektakulär es auch am Ende aussah, geht schon mit auf Farr, der wirklich viel zu spät vor Ort war und auch nicht mehr viel machen konnte.
Ja, absolut. Die Frage ist ja auch, warum war er denn schon wieder da an der Strafraumgrenze? Das war in meinen Augen überhaupt nicht nötig. Marlon ist von einem Verteidiger die ganze Zeit begleitet worden. Da musst du als Torhüter in der Situation jetzt nicht unbedingt raus. Ist ihm ja dann irgendwie auch aufgefallen, weshalb er dann zurückging, aber seine kleine Ich-Hocke-und-Winke-Aktion dann im Tor hat er auch überhaupt nichts gebracht. Also, ja, da fällt er mal wieder leider negativ auf.
Statt lächeln und winken, hocken und winken?
Genau so. Hat halt nicht funktioniert. Es gibt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch ein Tor. In dem Fall ist die Verteidigung von Memphis, ich glaube, sie waren schon im Umkleide, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie sieht auf jeden Fall sehr löchrig aus, da ist viel Platz. Da sind nicht so richtig viele jetzt mitgelaufen und wirken auch nicht besonders konzentriert. Ortega ist derjenige, der den Ball bekommt und das macht, was er machen soll, nämlich den Ball ins Tor zu schießen. Kein spektakuläres Tor, war ja einfach recht schnell von Tampa gemacht, aber eben auch nicht gut von Memphis verteidigt.
Gehe ich voll mit. Also die klassische Situation, Ball geht durch an den zweiten Pfosten, keiner ist da, Türchen drin. Als Torwart würde ich mich da sehr ärgern tatsächlich.
Wie ging es denn weiter nach der zweiten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit?
Auch hier wieder so ein bisschen, die Abwehr hat geschnarcht, denn in der 50. Minute kriegte Bruno Lapa die Fernschussgelegenheit. Er haut den Ball mit voller Wucht aufs Tor, der Ball geht an die Latte und fliegt zurück in den Strafraum. Keiner schaltet so richtig von Tampa, den Ball irgendwie aus der Szene rauszukriegen, so dass Marlon, der in der Nähe war, ganz bequem hinsprinten und den Ball ins Tor nageln kann. Also auch hier wieder irgendwie, ja, so ein kurzer Sekundenschlaf von der Verteidigung von Memphis, die dann Marlon, ja, zum zweiten Tor des Tages seinerseits und zum insgesamten 3:1 nutzen konnte.
Es gab ja noch ein paar Chancen für beide Teams, die aber, finde ich, nicht besonders erwähnenswert waren. Oder hattest du dir noch eine notiert?
Nee, tatsächlich nicht. Auch weil, naja, gleich was passiert, was wirklich Gesprächsstoff ist.
Ich hatte ja dieses Spiel angekündigt mit, da ist ein Torhüter, der Dinge macht, die er nicht tun soll. Es ist Farr, mal wieder. Und in dem Fall ist es mal wieder Farr, der far away von seinem Tor war. Tyler Darridge ist Keeper bei Memphis. Und der sieht, ja, vorne irgendwie recht viel Platz ist, aber auch ein Mitspieler rumsteht. Und er denkt sich einfach, hey, wir sind hier in der 90. Minute, ich probiere einfach mal was. Schießt den Ball sehr, sehr weit nach vorne. Dort steht Dylan Burchak. Und der, ja, bekommt so mehr, also eigentlich bekommt er den Ball gar nicht so direkt. Allerdings kommt Farr nach draußen außerhalb des Strafraums und verpasst den Ball aber. Er schlägt ein richtig schönes Luftloch. Und letztendlich ist es ja dann Boczak, der ganz leicht den Ball dann natürlich nehmen kann. Ein Verteidiger begleitet ihn zwar, aber jetzt nicht wirklich riskant. Und dann ins freie Tor schießen kann. Weil Fahr, der ist ja, keine Ahnung, schon in der Umkleide? Wir wissen es nicht, wo er hingerannt ist.
Ja, also auf die Gefahr, mich zu wiederholen, wenn du rausgehst, musst du das Ding sicher haben. Und ich meine, ich muss sagen, aus der Sicht von Memphis perfekt gemacht. Abschlag von Derek bis fast zum Strafraum des Gegners. Fahr kommt raus, macht das Luftloch und Boczek hatte nicht viel zu tun. Aber ich denke mir halt so, warum zur Hölle? Also Fahr fiel ja erst vor kurzem wirklich negativ dadurch aus, dass er ein Tor aus, ich meine, knapp dem Anstoßkreis von der Entfernung her kassiert hat, weil er nicht richtig auf dem Posten gewesen ist. Hatte in der Partie ja schon einmal doof ausgesehen und das dann nochmal zu tun, ich weiß nicht. Weil, ich sag mal so, es gab ein Riesentrovabuhu darum, dass Temper Fahr geholt hat, der ja 22 einer der besten Keeper war. Und jetzt, aktuell für mich, wirkt er ein bisschen eher wie eine Bürde. Weil für das, was er also standardmäßig hält, lässt er halt dann auch wirklich wichtige Tore rein, die halt unnötig waren. Und führt halt hier in diesem Spiel halt auch wirklich mit zur Niederlage in der Liga und zugleich zur ersten Niederlage in der Liga.
Ja, und die Tore gehen da definitiv zu großen Teilen auch mit auf seine Kappe.
Ja, also ich muss mal sagen, dafür, dass Temper wirklich lange in Unterzahl war, waren halt die meisten Gegentore wirklich nicht, weil man könnte sagen, der war ein Team mit mehreren Leuten unterwegs und wirklich, weil die Defensive gepennt hat. Also entweder sah Fahr blöd aus oder die Abwehr hat irgendwie einen Sekundenschlaf gehabt, wodurch ja dann zum Beispiel Marlon den Lattenabpraller vom Fernschuss hat locker nutzen können. Und ich finde, wenn du schon in Unterzahl bist, musst du erst recht eher auf dem Posten geistig sein, als dann wirklich ja mehrmals zu schlafen. Das sah also wirklich auch von der Mannschaftsmentalität nicht wirklich gut aus.
Ich würde vorschlagen, wir atmen jetzt tief durch, machen nochmal eine kurze Pause, schlafen uns aus, damit wir dann gleich fit sind für die nächsten Spiele bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und nach dieser Aufregung, nach diesen spazierenden Torhütern, gehen wir jetzt mal in eine andere Partie, die schon am vorletzten Spieltag stattgefunden hatte, nämlich Miami gegen San Antonio. Eine Partie, wo man davon ausgehen würde, das wird ein Sieg für die Auswärtsmannschaft. Wir sehen gleich, wie es tatsächlich geendet hat. Das allererste, was mir aber aufgefallen ist, es sind recht wenig Zuschauer da. Um genau zu sein, sind es 1078. Und die sehen in dem doch verhältnismäßig großen Stadion extrem verloren aus.
Das ist tatsächlich schon irgendwie immer so. Die haben immer so einen Zuschauerschnitt von knapp 1000 Leuten in diesem riesen, ich glaube 40.000 Zuschauer fassenden Stadion. Also ja, das ist immer wieder schön. Ähnlich wie bei Birmingham, die auch in einem riesigen, ich nenne es immer gerne Lasagnenformen-Stadion spielen, wo auch irgendwie gefühlt 1000 Leute sind, die aber so verteilt sitzen, dass es halt nicht ansatzweise wirkt. Also stimmt dir zu.
Die Partie fängt recht gut für Miami an. Sie haben schon in der zweiten Minute eine riesen Chance, die nach einer Ecke allerdings irgendwie auf der Linie geklärt wird. Sah ein bisschen kurios aus, war auch eine deutliche Verzweiflungstat vom Torhüter. Aber ist es gerade noch so geklärt worden, also noch kein Tor gefallen. Hatte aber allerdings die 1078 Zuschauer, wenn sie denn für Miami waren, durchaus in Aufregung versetzt und man konnte heiß auf die Partie sein.
Gehe ich mit. Offiziell wurde es ja als Abseits-Tor gewertet, wo ich auch dachte, interessant, nach einer Ecke Abseits irgendwie zu bekommen, sieht man auch nicht häufig. Aber es dauerte dann nur 11 Minuten, also insgesamt in der Partie, bis es das erste Tor gab, was auch, wie ich sagen würde, das schönste Tor der Partie war. Oder würdest du mir da widersprechen?
Absolut nicht.
So, ich, möchtest du?
Mach du ruhig.
Es gibt einen Spieler, der bei San Antonio recht beliebt ist, weil er gefühlt überall spielen kann. Und er heißt Luke Hackinson. oder Håkansson mit Doppel-A, hat in diesem Moment wirklich den perfekten Moment getroffen, denn es gibt eine Flanke, die von links knapp vor den Strafraum geschlagen wird. Und Luke Håkansson kriegt den Ball mit einer Direktabnahme mit dem rechten Fuß und haut ihn mit dem wunderschönen Schlenzer oben rechts rein, genau in den Winkel. Da gab es quasi kein Blatt Papier, was da noch dazwischen gepasst hat. Also schöne Direktabnahme, Volley oben rein, Traumtor. Und ja, das ist die Führung für San Antonio. Und wie ich fand, doch wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Musste erstmal so treffen, so timen und vor allem auch wirklich keine Chance für den Keeper lassen.
Ja, also in dem Fall würde ich tatsächlich sogar weder dem Keeper noch der Verteidigung groß die Schuld geben. So klar, es hätte jemand bei ihm stehen können, aber er stand auch recht weit draußen. Also ja, war einfach ein sehr, sehr schönes Tor und für den Torhüter meiner Meinung nach keine Chance. Und für mich auf jeden Fall ein Kandidat für das Tor der Woche. Auch wenn andere ein anderes Flankentor aus einem anderen Spiel vielleicht eher favorisieren, ich fand das sehr, sehr stark. Es gab allerdings noch weitere Tore in dieser Halbzeit. Beispielsweise in der 26. Minute. Dort wird ein Ball sehr weit nach vorne geschlagen und ein Miami-Spieler setzt sich gegen zwei Verteidiger durch. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht notiert, welcher Miami-Spieler es war. Auf jeden Fall machen sie es ihm aber auch recht einfach, muss man leider dazu sagen. Und Siniesta ist letztendlich derjenige, der ein bisschen Pech hat, weil er lässt den Ball abprallen und lässt ihn leider direkt vor die Füße von Luis Pedro prallen, der dann natürlich es recht einfach hat. Der Torhüter steht quasi kurz vor ihm. Er hat den Ball vor den Füßen, kann also den Ball ja ganz easy ins Tor schieben und macht den Ausgleich.
Gehe ich genauso mit. Also war ein echt schönes Tor und vor allem auch sehr wichtig für Miami. Und es gab dann noch ein Törchen, und zwar kurz, ja, vor der Pause. Hier gab es einen Spieler, wo wir kurze Hoffnung hatten, dass er von einem gewissen Club von dir kommt, den du sehr magst, den ich aber nicht namentlich nenne, um gewisse Probleme nicht aufzureißen.
Gewisse Wunden nicht aufzureißen, die vom Wochenende sind.
Genau, nur hat er denselben Namen, denn Lawrence kriegt den Ball in der Box von San Antonio und macht im Prinzip fast dasselbe wie beim Ausgleichstor. Er rennt schräg rechts rein und zieht den Ball unten links auf den Pfosten ab. In 9 von 10 Fällen springt der Ball dann vom Pfosten zurück ins Feld. In diesem Fall springt der Ball vom linken Pfosten zum rechten Pfosten und rein. Womit Miami die Partie dreht zum 2:1, aber im Wesentlichen fast beide Tore ja sehr, sehr deckungsgleich gemacht hat.
Absolut, also da war San Antonio in der Abwehr ehrlich gesagt ein bisschen anfällig für immer wieder den gleichen Fehler. Was interessant ist an dieser Partie, für Miami war es gerade mal der 2. Sieg der Saison. Der letzte Sieg war am 10. März gewesen. Also wichtige Punkte in einer noch recht frühen Phase der Saison. Und für San Antonio war es die 2. Niederlage. Allerdings, auch bei ihnen läuft die Saison nicht so, wie man es erwartet. Sie haben bis dato ansonsten recht viele Unentschieden und lediglich 2 oder 3 Siege. Ich glaube, 3 Siege sind es. Also auch da ist noch sehr, sehr viel Arbeit und wir haben auch gesehen, warum.
Kann man so sagen. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, jetzt jedes Spiel von San Antonio live gesehen gehabt diese Saison. Man merkt, da stimmt vieles noch nicht. Und ich bin ganz ehrlich, Miami wirkte auch schon wie das bessere Team, was die, ja, die klinische Chancenverwertung und so angeht. Und daher könnte man sagen, hatten sie ein bisschen Glück in Hartford, dass sie da quasi sehr gut gespielt haben. Haben sich aber dann eine Woche später gegen einen Gegner auf der vermeintlich gleichen Qualitätsebene ja nicht gut geschlagen. Und daher gehe ich da voll mit.
Wir gehen jetzt mal in den Keller der USL Championship. Ganz tief in den Keller. Und gehen zu zwei Teams, die wirklich schon lange keine Sonne mehr gesehen haben, die gar nicht mehr wissen, wie es ist, diesen Keller zu verlassen. Und in diesem Keller wird es aber sehr eng und es ist halt sehr, sehr dunkel. Deswegen möchte ein Team da irgendwann mal wieder raus. Man kappelt sich da jetzt aber seit einiger Zeit. Wer denn jetzt nun wirklich das schlechtere Team ist? Ich rede natürlich von den Switchbacks und von El Paso. Und El Paso recht motiviert, allerdings noch immer ohne Sieg. Die Switchbacks. Auch recht motiviert, bis vor kurzem aber auch noch ohne Sieg. Sie hatten allerdings eine recht erfolgreiche Woche, beziehungsweise die letzten zwei Spieltage waren recht erfolgreich. Bei Anpfiff hat man schon gemerkt, das sind zwei Teams, da ist Feuer hinter. Denn direkt mit dem Anpfiff gab es zwischen einem Spieler der Switchbacks und einem El Paso-Spieler einen kleinen Ringkampf, weshalb ein Spieler direkt an der Mittellinie liegen blieb kurz. Sah ein bisschen merkwürdig aus, was sie da veranstalten wollten. Fußball war es definitiv nicht, weil der Ball war nicht bei ihnen. Es war wirklich ein kleiner Ringkampf.
Man sagt ja so schön, Fußball ist ein Kontaktsport, da hat man nur den Kontakt und das Kuscheln gesucht.
Vielleicht. Es kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie, vielleicht waren sie zu Highschool-Zeiten beide noch Ringer und waren alte Rivalen und hatten dann noch eine Rechnung offen oder so. Wir wissen es nicht. Wie ging denn nun die Partie aus?
Die Partie endete mit einem 2-0 für Colorado und vor allem das erste Tor war auch wirklich schön, wie ich fand. Denn in der 22. Minute kriegt Ronaldo Damus, der Ex-San Diego-Spieler, den Ball nach einer einem Querpass, nimmt den Ball mit der Brust an, lässt den Ball runtertropfen und dreht sich, während der Ball nach unten tropft, einmal um die halbe Achse, um ihn dann eben mit dem rechten Fuß unten rechts reinzuhauen. Fand ich, sah durchaus gut gemacht aus, wirklich eine gute Chancenverwertung. Und damit ein frühes 1-0 für Colorado, was definitiv für Sicherheit gesorgt hat. Denn wirklich fiel mir El Paso auch nur in so zwei, drei kurzen Szenen in der zweiten Halbzeit auf. Oder hattest du da noch viel mehr Angriffsgeist gesehen?
Bei El Paso nicht. Bei den Switchbacks dagegen schon. Nur wenige Minuten nach dem ersten Tor, in der 29. Minute, gab es schon eine Riesenchance für Forster, der den Ball allerdings gegen den Pfosten setzte. Also sie hätten schon recht früh deutlich in Führung gehen können, hatten dann am Ende aber ein bisschen Pech oder das Millimetermaß nicht genau genug angesetzt, weshalb es dann noch nicht zu einem weiteren Tor kam.
Ja, am Anfang der zweiten Halbzeit, so zwischen der 55. und sagen wir mal 70. Minute, hatte El Paso so zwei, drei kleinere Chancen, die dann am Ende am Alu oder auch am Pech scheiterten. Denn Moreno hat in der 56. zum Beispiel ein Abseitstor reingehauen, nachdem der Ball hin und her geflippert ist und er ihn aus kurzer Distanz reingehauen hat. Und in der 67. gab es einen Fallrückzieherversuch, der an der Latte landete, wo auch da dann der Nachsetzer nicht verwertet werden konnte. Aber eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ist El Paso nur an der Seitenlinie aufgefallen. Denn ja, knapp in der zweiten Halbzeit flog plötzlich der Trainer vom Platz.
Naja, wenigstens einer im Team hatte Feuer im Blut.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also, was ist dir da aufgefallen, außer dass er ein bisschen angefressen wirkte?
Es war in der 56. Minute. Da bekam er seine erste Karte. Es war gelb. Und wir wissen leider nicht genau, was die Ursache war. Allerdings bekam er 3 Minuten später die gelb-rote Karte. Der Schiedsrichter lief schnurstracks auf ihn zu und zog sofort die Karte. Und die Mimik und Gestik vom Trainer war auch recht deutlich. Nicht besonders freundlich und positiv. Und ich vermute, es ist aber lediglich eine Vermutung, dass da vielleicht auch das ein oder andere böse Wort gefallen ist, weshalb dann die rote Karte ins Spiel kam. Auf jeden Fall regte er sich fürchterlich auf und musste dann den Platz verlassen. Also ja, er hatte Feuer im Blut. Das Feuer brachte ihm aber die rote Karte.
Bin auch ganz ehrlich, ich glaube, bei ihm liegen die Nerven mittlerweile auch blank. Denn wir reden von Brian Klarhaut, dem Trainer von El Paso. Der hatte letztes Jahr schon quasi seinen Wunschkader bekommen, nachdem er aus Schweden in die USA kam, als amerikanischer Bürger. Er hat ja einige Wunschspieler bekommen, die er unter anderem aus Schweden mitgenommen hat. Es lief so überhaupt nicht für El Paso, unter anderem nach dem, 10 Spiele ungeschlagen, ist man ja sehr weit nach unten getrudelt. Und jetzt lief dieser Saisonstart noch mal schlechter als der letzte. Und ich sag mal so, die Stimmen, dass er endlich gehen sollte, sind halt schon längere Zeit doch recht stark. Und ich glaube, auch daher dürfte auch seine eigene Gereiztheit nicht unbedingt geringer geworden sein. Und ich bin gespannt, ob der Club jetzt reagiert. Also A, verlor man jetzt mal wieder das Spiel. Denn es gab nämlich noch kurz vor Schluss einen 2-0 per V-Elfmeter für Colorado. Und du selbst siehst als Trainer auch nicht gut aus. Also neben dem Sportlichen halt noch vom Platz zufrieden. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde mich wundern, wenn Cloud jetzt noch einen ganzen Monat in der USL bleibt. Als El Paso-Trainer zumindest.
Ja, das war definitiv keine Werbung für ihn. Hat ihn dann am Ende aber auch nichts gebracht. Also hat ihm ja gar nichts gebracht. Und zu dem Zeitpunkt stand es ja gerade mal 1-0. Das heißt, da war noch alles möglich. Und wenn du dann als Head Coach so blöd vom Platz fliegst, weil du dich nicht beruhigen kannst, nachdem du schon die gelbe Karte bekommen hast, dann ist das ehrlich gesagt auch. Also da würde ich dann als Club auch darüber nachdenken, ob er jetzt wirklich der geeignete Trainer ist. Noch aufgefallen ist, es ist ja der Star Wars Tag gewesen. Und dementsprechend haben die Clubs natürlich immer ein Motto. Und das passt, also die Clubs haben ja eh immer Mottos, aber am Star Wars Tag natürlich ist dann Star Wars das Motto. Und was aufgefallen ist, die Zuschauer haben blaue Star Wars Laserschwerter bekommen und konnten unter anderem das 2-0 dann hervorragend damit feiern. Das sah ganz witzig aus.
Das war quasi die erwachsene Version der Knicklichter. Nur in groß. Aber ja, das gab es vor dem Spiel. Die ersten 5000 Fans oder so bekamen eben die blauen Lichtschwerter ausgeteilt. Und das sah durchaus schön aus. Hatte sowas vom Konzert mit schöner Konzertwinkeltechnik. Stimme ich zu. Aber passte gut. Und wie gesagt, die meisten Spiele haben oft irgendwelche Theme Nights. Entweder lokal oder eben für die ganze Liga. Und daher passt es wie die Faust aufs Auge. Unterm Strich muss man sagen, bis auf diese kurze Szene, wo sich da zwei, drei Szenchen für El Paso ergeben hatten in der zweiten Halbzeit, war echt extrem wenig zu sehen. Und wenn Oakland, die bis vor dem Sieg gegen, bis Colorado, die vor dem Sieg gegen Oakland letzte Woche das schlechteste Team der Western Conference waren, sogar noch hinter El Paso, es jetzt schaffen, zweimal zu siegen, unter anderem gegen El Paso, ist das wirklich eine sehr schlechte Sache. A, für die Conference und B, vor allem für die Locomotive-Jungs. Denn spätestens jetzt haben sie keine Ausrede mehr. Hätte ja sagen können, ne, war ein Ausrutscher, dann gewinnt halt Colorado mal ein Match. Aber jetzt im direkten Duell, um quasi die rote Laterne zu verlieren, letztes Team der Conference, noch keinen einzigen Sieg geholt, nicht mal im Open Cup, wo man ja auch ausgeflogen ist. Also, ich wage mal zu behaupten, selbst Felix Magath kriegt den Club nicht mehr so schnell hochgerüttelt. Und der kann ja angeblich über Wasser laufen.
Vielleicht könnte ja der nächste Spieltag für El Paso noch interessant werden. Sie müssen zwar auswärts ran, allerdings bei Loudon. Die können Fußball spielen, waren zuletzt aber auch nicht immer die erfolgreichsten, haben bis dato 2 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen. Das ist also ein Team, was man durchaus auch schlagen kann. Allerdings, El Paso muss auswärts spielen. Vielleicht nutzen sie ja die Chance, die sie haben. Für die Switchbacks dagegen geht es in der nächsten Partie. Naja, also sie haben erstmal den US Open Cup, aber über den sprechen wir gleich noch kurz. Für sie geht es als nächstes nach Hartford. Und auch das ist ein Team, was man durchaus schlagen kann.
Mir ist gerade der perfekte El Paso-Trainer eingefallen. Er wohnt in Kalifornien, kennt die USA sehr gut und hat auch einen Sohn, der US-Nationalspieler gewesen ist. Hast du eine Idee, wen ich meinen könnte?
Meinst du Klinsmann?
Genau, der wird der perfekte El Paso-Trainer. Heißblütig, kennt die Liga, oder kennt das Land, wohnt in Kalifornien, muss aber kein Fernscouting per Videoschalte machen. Und er kriegt durch alles, was er will, denn El Paso scheint echt gut Geld in Spieler zu investieren. Das heißt, Klinsmann kann da wieder Tagebücher schreiben und seinen Lieblingsspieler holen, die irgendwo in der dritten Liga spielen und US-Bezug haben. Julian Green, ich höre die Trapsen.
Dann springen wir mal, wie gerade schon angekündigt, ganz kurz in den US Open Cup. Der steht ja jetzt auch wieder an. Auf was für tolle Partien können wir uns denn freuen?
Unter anderem auf Charleston gegen Atlanta. Nicht Charleston, Charlotte Independence gegen Atlanta. Das wird eine Partie, die ich interessant finde. Denn klar, denkt man jetzt bei Charlotte als Drittligist, das könnte wahrscheinlich eher nichts Gutes für sie werden. Sie spielen aber echt immer durchaus guten Fußball und haben mit Austin Peck einen richtig guten Keeper dabei. Atlanta nicht ganz so schlecht, aber halt auch nicht so gut wie zu Beginn der Zeit. Halte ich für durchaus ein realistisches Cup-Set-Märchen, wenn es natürlich keine frühe Führung für Atlanta gibt. Also quasi umso länger es geht, umso länger es aufs Elfmeterschießen geht, glaube ich, hätte Charlotte durchaus Chancen, Atlanta rauszuschmeißen.
Allerdings haben sie das Problem, dass sie das Auswärtsteam sind. Atlanta darf zu Hause spielen. Und dann kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie viele Zuschauer an dem Tag im Stadion sein werden. Weil das natürlich nochmal so ein Heimteam enorm pushen kann. Und klar, als Heimteam willst du dir dann nicht von einem Team aus einer niedrigeren Klasse da die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber es könnte durchaus eine sehr spannende Partie werden. Auch spannend ist das Aufeinandertreffen zwischen Houston und dem Detroit City FC. In dem Fall auch wieder, Detroit muss auswärts ran. Hat dementsprechend auch eine recht lange Anfahrt, wie ich finde. Für sie läuft es aber bis dato eigentlich ganz gut. In der Liga haben sie zurzeit 5 Siege, ein Unentschieden und jetzt ganz frisch eine Niederlage. Trotzdem können sie mit einem guten Selbstbewusstsein in diese Partie gehen. Für Houston läuft es dagegen eher durchwachsen bis dato. Sie haben aktuell 4 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen. Da ist also noch viel Verbesserungspotenzial, gerade wenn man überlegt, wie stark sie in der letzten Saison waren. Und je nachdem, wie die Wettertemperaturen sind, könnte das für Detroit vielleicht sogar auch was werden, wenn es nicht zu heiß wird. Ich fürchte, dann wird es eher schwer.
Es gibt noch ein paar USL vs. MLS-Partien, die ich sehr reizvoll finde. Eine möchte ich dir nicht klauen, auch weil sie einem deiner Co-Moderatoren vom MLS-Podcast interessiert. Deswegen nehme ich die anderen zwei Partien. Omaha trifft auf Kansas. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr faszinierend. Omaha immer ein Pokalschreck, auch aktuell gerade in der guten Form. Kansas, ja, ist halt Kansas theoretisch ein sehr Traditionsteam, aber auch abseits vom Open Cup sonst nicht so zwingend gut. Und auf die ich mich mit am meisten freue, New Mexico gegen Real Salt Lake. New Mexico, aktuell Zweiter der Western Conference, spielt durchaus ansehnlichen Fußball, trifft auf Salt Lake, die ja auch mit ihrem Jugendfußball und ihren Talenten sehr gut auffallen. Und es wird die USL-Rückkehr für zwei doch sehr große Talente. Fidel Barajas, der gerade von Charleston gewechselt ist, und natürlich Diego Luna. Und daher glaube ich, dürfte es eine sehr coole Partie werden. Fußballerisch ansprechend, viele Talente auf beiden Mannschaftsteilen. Ich glaube, das wird eine schöne Partie. Und auch da traue ich New Mexico durchaus zu, auf jeden Fall wenigstens mithalten zu können.
Eine weitere Partie wird der New York City FC sein, die zu Hause in ihrem Baseballstadion spielen dürfen. Ich vermute zumindest, dass sie da spielen werden. Oh nee, sie spielen noch nicht mal in ihrem Baseballstadion, sondern sie spielen auf einem Universitätsgelände. Also endlich mal in einem Fußballstadion. Oder zumindest auf einem regulären Fußballfeld. Und sie empfangen die Switchbacks. Also auch in dem Fall die Switchbacks mit einer enormen Anreise zu dieser Partie. Der New York City FC bis dato noch recht durchwachsen. Also es ist übrigens auch nur New York City FC 2, muss man auch dazu sagen. Aber auch in der MLS Next Pro noch nicht wirklich gut in die Saison gestartet. 2 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen bis dato. Also durchaus auch machbar für die Switchbacks. Allerdings, wie gesagt, die Anreisestrapazen stehen da definitiv mit im Raum. Und eine Partie, die durchaus interessant werden könnte, weil dort zwei Teams aufeinandertreffen, die durchaus Fußball spielen können. Ich das eine Team derzeit aber für erheblich stärker sogar halte. Es geht um die Partie von den Seattle Sounders gegen Louisville. Und ich glaube, dass Louisville da durchaus ganz gute Chancen hat, auch wenn sie auch in dem Fall eine recht weite Anreise haben und auswärts bei Seattle spielen müssen, die in einem recht lauten Stadion spielen, wenn das Stadion voll ist. Die Sounders sind noch gar nicht so wirklich in der Saison. Es läuft bis dato noch nicht wirklich rund. Sie haben jetzt auswärts gegen Philly zwar gewonnen, aber ja, die Tore, die sie da zum Teil gemacht haben, waren schon auch in der Kategorie Kacktor des Jahres und teilweise auch mit Glück. Und gegen Philly haben sie jetzt zum Beispiel fast noch eine 3-0-Führung aus der Hand gegeben. Am Ende haben sie 3-2 gewonnen. Gegen DC United zuvor hatten sie verloren. Also da stimmt so einiges noch nicht. Und dementsprechend könnte das eine Partie für Louisville werden, in der sie zeigen können, dass sie das stärkere Team sind.
Ich muss sagen, mir gefallen die Partien wirklich umso mehr, umso länger ich jetzt drüber nachdenke. Vielleicht ganz kurz erwähnt, die Partien finden jetzt für euch quasi ab morgen statt, also Dienstag, dem 7. Mai bis Mittwoch, dem 8. Mai. Es hat sich nichts geändert, das heißt, alle Spiele laufen bei der Seite der MLS, der Seite der USL und beim US-Verband. Allerdings dürftet ihr eine VPN benutzen müssen, wenn ihr die Spiele live sehen wollt. Ansonsten gibt es nur die Highlights beim US-Verband auf YouTube. Das nur kurz erwähnt. Also mit VPN oder eben Wohnsitz in den USA könnt ihr die Partien live gucken und auch alle sind verfügbar. Das ist als kleiner Tipp.
Ansonsten, wer keine Lust auf den US Open Cup mit VPN hat, kann am Wochenende auch gerne Spiele in der USL regulär wieder sehen. Beispielsweise gibt es da eine Partie, auf die ich ziemlich gespannt bin und die auch noch zu einer sehr guten Zeit läuft. Nämlich der Detroit City FC darf zu Hause spielen und empfängt Phoenix Rising. Detroit, wir haben es ja gerade eben schon mal angesprochen, auch bis dato sehr, sehr solide in die Saison gestartet. Während Phoenix, naja, das macht, was Phoenix jetzt irgendwie zuletzt immer gemacht hat, sehr schwankend ist. Und das durchaus eine, ich hoffe zumindest spielerisch gute Partie werden könnte. Hast du ansonsten noch eine Empfehlung?
Apropos spielerische, theoretische Möglichkeiten. Ich glaube, Rhode Island steht vor der spielerisch und generell qualitativ härtesten Aufgabe bisher, denn sie treffen auf Sacramento. Rhode Island hat aktuell 5 Unentschieden in der Liga mit am meisten von allen USA Championship Teams. Sacramento, das einzige noch ungeschlagene Team der Western Conference und dementsprechend der Anführer der Conference, das wird hart. Denn das letzte Mal, als Rhode Island quasi ja ein wirklich deckungsgleich starkes Team bekommen hat, wenn man mal Charleston ausklammert, gab es eine Klatsche. Also gegen Tampa haben sie 4-1 verloren und sahen überhaupt nicht gut aus. Und bei Rhode Island mangelt es aktuell so ein bisschen an der Durchschlagskraft. Das heißt, wenn Sacramento ja gut drauf ist, könnte es sein, dass Rhode Island die zweite Pleite ihrer noch sehr jungen Vereinsgeschichte bekommen. Wenn sie weiterhin defensiv stabil stehen, was ja bei Unentschieden nun mal gewissermaßen ja dabei ist, könnte es auch vielleicht einen Überraschungssieg geben. Ich bin sehr gespannt auf die Partie. Die ist dann auch in der Nacht auf Sonntag um 1:30 Uhr deutscher Zeit.
Hast du ansonsten noch eine Partie, die du empfehlen würdest?
Tatsächlich nicht. Nur halt als Erinnerung, dass wir ja quasi die Open Cup Spiele dann erst in der Woche drauf besprechen können. Also erwartet uns kein Wochenend-Feedback zu den Partien. Die kriegt ihr wie üblich auf Twitter in schriftlicher Form, aber noch nicht in Audioform. Nur für die Ungeduldigen nochmal kurz erwähnen.
Ja, wir müssen ja erst warten, wie sich die Switchbacks in dieser Woche geschlagen haben, weil sie ja erst auswärts beim New York City FC 2 ran müssen und danach gegen Hartford. Also sie können quasi in der Ecke bleiben. Und dann können wir nächste Woche mal schauen, wie sie zurechtkam an der Ostküste. Das soll's für heute aber gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Wir hören uns dann ja in der nächsten Woche wieder und da sprechen wir dann natürlich über den US Open Cup und vor allem natürlich über die USL. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob der Jägermeister Cup dann tatsächlich stattgefunden hat oder ob die Runde erst später ist.
Tatsächlich nicht, aber der findet immer mal zwischendurch statt. Das heißt, die Ligaspiele sind immer irgendwann mal. Es gibt da kein wirklich festes Prozedere.
Wenn interessante Spiele stattgefunden haben, wenn wir darüber reden. Habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.